Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Gott sei Dank für den Regen. Ich weiß nicht, ob ihr heute schon daran gedacht habt, Gott zu danken. Gott schenkt Regen, Gott schenkt Sonne. Aber Regen war jetzt zumindest aus unserer Sicht dran und anscheinend auch aus seiner Sicht. Er hat es für richtig gefunden. Gott sei Dank. Und trotzdem, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und auch nicht von Regen und Sonnenschein, reimt sich sogar, sondern von Gottes Wort. Und Gott sei Dank, wie wir auch vor... Oh, Entschuldigung, das war der Becherhalter. Wie wir es auch vorhin im Gebet gehört haben, Gott sei Dank, dass wir noch die Freiheit haben, es zu lesen, zu hören. Ja, schön, dass wir zusammen sind hier. Wenn man überlegt, auch wenn wir hier nicht so viele sind, sind weltweit sehr, sehr viele Menschen jetzt im Namen von Jesus zusammen in Gottesdiensten. Zieht sich über 24 Stunden hinweg durch die Zeitverschiebung. Und schön, dass wir Teil davon sein dürfen, von der Gemeinde Gottes, von der Gemeinde von Jesus Christus, die sich weltweit versammelt. Gott baut auch heute sein Reich und er tut es auch in Hameln. Gott sei Dank ist Hameln nicht ausgenommen von seinen Gedanken und Plänen. Und so wollen wir weiter vertrauen und beten, dass das auch in Hameln immer besser wird und immer mehr aufwärts geht. Ich möchte für die Predigt zunächst einmal beten, weil ich Gottes Gnade brauche und dann wollen wir in Gottes Wort hineinschauen. Vater, wir danken dir für diesen Tag, Herr Jesus, wir sind hier in deinem Namen zusammen. Wir wissen, du bist in unserer Mitte und wir wissen, dass du Worte ewigen Lebens hast. Herr, wohin sollten wir gehen? Und die Worte, die aus dem Mund Gottes kommen, die sind erst recht wichtig für unser Leben, auch wenn wir sonst vieles andere zum Leben brauchen. Aber Herr, wir wollen uns darauf konzentrieren, was du für die Ewigkeit, für unsere Beziehung zu dir, für unseren Auftrag, für dein Reich vorgesehen hast und was für Gedanken du hast. Und wir beten jetzt, dass du sie uns mitteilst. Ich bete, dass du mir hilfst, dein Wort so zu sagen, dass es uns allen dient. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort befruchtest, dass es in unserem Alltag nachklingt, dass es unseren Alltag prägt, dass es Glauben bewirkt, dass es Dinge verändert. Dein Wort ist lebendig und wirksam. Und auch schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und so ehren wir dich, Vater im Himmel, heute Morgen hier in unserer Mitte, zusammen mit vielen anderen Menschen, die heute zusammen sind in Gottesdiensten, in sonstigen Veranstaltungen. Danke, Herr, dass du redest, wie wir es auch von Andreas gehört haben. Und wir wollen hören und empfangen und es umsetzen. Schenk du Gnade dazu. Amen. Mein Thema heute ist die ungeahnte Kraft der Fürbitte. Erst heute Morgen habe ich festgestellt, dass im Kirchenkalender dieser Sonntag Rogate heißt, betet. Habe ich gar nicht gewusst. Und so habe ich mich gefreut, dass dieses Thema sogar in den Kirchenkalender reinpasst, was eigentlich unwesentlich ist, unter uns gesagt. Aber trotzdem ist es schön. Ich möchte heute nicht auf das hinzielen, ja, wir müssten mehr beten. Damit würde ich euch schon gleich alle fast erschlagen, oder 99%. Wer betet genug und wann ist genug gebetet? Wichtige Fragen. Vielleicht würdet ihr auch abschalten, wenn ich euch jetzt sage, Leute, wir müssten mehr beten. Ja, wissen wir. Hast du sonst noch was? Es geht mir eher darum, gerade im Blick auf Fürbitte, unseren Glauben an das, was Gott tun kann, zu stärken oder vielleicht erst zu wecken, wie auch immer. Fürbitte ist ja nur ein Teil von Gebeten. Apostelgeschichte 2 spricht, dass die erste Gemeinde beständig blieb in den Gebeten. Und so gibt es ganz unterschiedliche Arten. Vorhin, was wir vorhin gemacht haben im Lobpreis, war auch ein Gebet, aber war nicht Fürbitte, sondern Lob Gottes. Wir haben Gott angebetet. Und so ist Fürbitte ein Teil unseres Gebetes oder unserer Gebete. Und ich denke, wir haben schon alle viele Erfahrungen gemacht mit der Kraft der Fürbitte, mit der ungeahnten Kraft der Fürbitte. Auch wenn wir eingestehen müssen, dass Gott nicht immer sofort und alles erhört, Gott ist immer noch der souveräne Gott. Gott hört uns auf jeden Fall, aber er handelt nach seinen Plänen, nach seinem Willen, und trotzdem fordert er und fordert uns auch Jesus auf: Bittet, so wird euch gegeben. Und darum, denke ich, ist es wichtig, dass wir durch Gottes Wort eine neue Motivation, neue Freude, neue Erwartung, ein neues Bewusstsein unserer Identität, ein neues Bewusstsein der Kraft der Fürbitte bekommen. Und das ist mir ein Anliegen. Ich könnte jetzt anfangen, ganz, ganz viele Dinge zu erzählen aus meinem, aus unserem Leben, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott über Bitten und Verstehen geantwortet hat, gehandelt hat. Wirklich spektakuläre Dinge, wo man sagt, das war nur der Himmel. Das war nur Gott. Das war seine Antwort auf Gebet. Das war phänomenal manchmal. Also ich denke jetzt an eine Situation, wo ein guter Freund von uns, von seinem ungläubigen Bruder, ganz hässliche Mails bekommen hat über eine lange Zeit hinweg. Und er und seine Frau haben sich wirklich schwer getan, die überhaupt noch zu lesen. Ich weiß gar nicht, ob sie noch alle gelesen haben, aber ganz schlimm, mit Flüchen, mit den schlimmsten Wünschen und sehr, sehr hässlich. Und das hat ihnen so eine Not gemacht, dass sie in unserem Gebetskreis das dann genannt haben, gesagt haben. Und was blieb uns anders übrig, als dafür zu beten? Aber nicht nur so, Herr, hilf und so weiter, sondern wir wussten, dass die Macht der Finsternis hinter dieser Geschichte steht. Dass der Teufel selbst unseren Freunden schaden möchte. Und da haben wir geboten im Namen von Jesus. Wir haben diesem Mann verboten, noch weiter solche E-Mails zu schicken im Namen Jesus. Wir haben ihn gesegnet, wir haben auf unterschiedliche Weise gebetet für die ganze Situation. Und ab dem Tag an ist keine Mail mehr gekommen. Das war interessant, ab dem Tag an. Eine andere Situation habe ich hier vielleicht schon mal erzählt, wo eine jung bekehrte Frau aus unserer Hausgruppe über Jahre hinweg schlimme Albträume hatte. Und als sie sich bekehrt hatte, hat es nicht aufgehört oder ging so weiter. Und auch da haben wir gesehen, das ist nicht nur, sie träumt halt schlecht, sondern haben gesehen, dass wirklich der Feind ihr schaden will. Und wir haben für sie gebetet im Namen Jesus. Wir haben diesen Dingen geboten, wir haben dem Feind geboten. Wir haben da richtig Autorität darüber genommen, was uns die Bibel lehrt. Und auch wiederum, ab dem Tag an war Ruhe. Und so weiter. Ich will nicht zu viel Zeit damit nehmen, aber ich möchte uns nur motivieren zu glauben, egal ob wir viel oder wenig bisher erlebt haben mit Fürbitte, aber Gott will handeln. Und vielen Dank für das Lied über die Größe Gottes, hat wunderbar da reingepasst. Gott ist groß, Gott ist größer als unser Vorstellungsvermögen. Und in dieser Hinsicht möchte ich uns heute einige Gedanken weitergeben, und zwar diesmal aus dem Alten Testament. Wir befinden uns in dem Text, den ich gleich lesen werde, am Anfang der Wüstenwanderung des Volkes Israel in das verheißene Land, in das Land Kanaan. Vielleicht kennen die meisten von uns die Geschichte Israels. Israel hat sich als Volk in Ägypten gebildet, dadurch, dass Jakob und seine Familie nach Ägypten gezogen waren wegen der Hungersnot. Über 430 Jahre hinweg war das Volk Israel in Ägypten, wurde dann von Gott auf wunderbare Weise befreit. Ihr wisst die Sache mit den 10 Plagen. Dann gab es diesen spektakulären Durchzug durch das Rote Meer. Dann hat Gott verschiedene Wunder getan auf diesem Weg durch die Wüste ins verheißene Land. Er hat sie versorgt, er hat sie geführt mit der Wolken- und Feuersäule und so weiter. Und hier in 2. Mose 17 befinden wir uns eben am Anfang dieser Wüstenwanderung, die viel, viel länger gedauert hatte, als Gott es ursprünglich gedacht hat. Insgesamt leider 40 Jahre. Wer möchte, kann dann gerne die ganze Begebenheit oder die verschiedenen Ereignisse in der Bibel lesen. Aber Antisemitismus gab es schon damals, angefangen vom Pharao und von den Ägyptern bis hin zu Völkern, die sich auf dieser Wüstenwanderung dann Israel entgegengesetzt haben, die sie hindern wollten, in das verheißene Land zu kommen, die sie gehasst haben, die sie bekämpft haben. Und ein solches Volk war Amalek oder die Amalekiter. Und wiederum muss man sagen, ist es Satan, der versucht, Israel an dem zu hindern, was Gott für dieses Volk geplant hat. Und ich sage es darum so ausdrücklich, weil sich seit diesen inzwischen 3500 Jahren etwa, seit dieser Begebenheit, nichts geändert hat. Man kann die ganze Kirchen oder die ganze Geschichte der Menschheit, die ganze Geschichte des Volkes Israel durchforsten und feststellen, wie das Volk Israel in besonderer Weise gehasst und bekämpft wurde, nicht nur von Menschen, sondern vom Teufel selbst. Er wollte verhindern, dass Gottes Plan zustande kommt. Und so versuchten diese Amalekiter, sich Israel in den Weg zu stellen. Sie waren die damaligen Erzfeinde Israels. Es war ein räuberisches, kriegerisches Nomadenvolk, diese Amalekiter. Sie stammten von Esau ab. Esau war der Bruder Jakobs. Und sie waren also Israel dann auch nachher im Lauf der Geschichte des Volkes besonders feindlich gesinnt. Letztendlich hat Gott dann versprochen und es auch umgesetzt, dass er die Amalekiter vernichten wird. Und das geschah dann auch, wie gesagt. Darum ergibt sich jetzt eben diese Situation, das Volk Israel ist mit Kind und Kegel auf der Wüstenwanderung und diese Amalekiter bereiten sich nun vor, gegen Israel Krieg zu führen, der erste Krieg auf dieser Wanderung, der uns da geschildert wird. Und Mose, der Anführer des Volkes Israel, schickt nun Josua, seinen Stellvertreter sozusagen, seinen Feldhauptmann, in den Kampf. Und ich lese uns mal den Text aus 2. Mose 17, die Verse 8 bis 13. 2. Mose 17, Abvers 8. Das ist schon interessant, wie kurz und knapp und mit wie kurzen Sätzen diese Begebenheit hier geschildert wird. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Und die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Soweit erstmal Gottes Wort. Auch wenn wir in diesem Text das Wort Beten und Fürbitte kein einziges Mal finden, wissen wir, dass Mose hier wirklich Fürbitte getan hat. Das Heben der Hände und dann dieses besondere Zeichen auch noch des Stabes Gottes, ich komme noch mal gleich drauf, war ein ganz deutliches Zeichen der Fürbitte und des Sieges auch. Gerade dieses Erheben des Stabes. Es findet also unten im Tal ein erbitterter Kampf statt, bis die Sonne unterging, heißt es hier. Und Mose und diese beiden anderen Männer, die versuchen sich nicht aus dem Kampf rauszustehlen, weil sie denken, auf dem Berg oben ist es viel sicherer. Warum sollen wir da kämpfen? Nein. Sondern Mose weiß, es ist jetzt absolut wesentlich, es ist entscheidend, dass gebetet wird in diesem Kampf. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er gesehen hat, dass die Amalekiter den Israeliten eigentlich überlegen waren. Und wir haben es eben gerade gelesen, Mose geht auf den Berg, übrigens wie auch Jesus immer wieder auf dem Berg gebetet hat, aus einer Position des Überblicks und einer höheren Position. Und er nimmt diese beiden Männer mit, wahrscheinlich weil er geahnt hat, dass das schon länger dauern kann, und er war auch nicht mehr der Jüngste. Und dann haben wir gelesen, dass er wirklich müde wurde nach einer Zeit. Die Hände, die Arme von Mose wurden schwer. Und sobald er sie sinken ließ, bekam der Feind Oberhand. Da hat man gemerkt, hoppla, die Israeliten ziehen sich zurück, die Amalekiter gehen voran. Und so werden Moses Arme von diesen beiden Männern gestützt. Sie merken selber, wie wichtig es war, dass Mose da betete. Alles hing offensichtlich vom Gebet ab. Und so taten sie alles, was nötig war, damit Mose weiter beten konnte. Und letztlich haben sie gesiegt. Eine wunderbare Begebenheit, ein eindrückliches Beispiel wirklich über diese Kraft der Fürbitte. Natürlich können wir auch viele andere Beispiele nehmen aus der Bibel, aber hier haben wir so kurz und kompakt und schon gleich das Ergebnis. Wir können jetzt auch das Gebet Daniels und Nehemias und so weiter zunehmen. Viele andere Menschen sind für Gottes Interessen, für Gottes Volk, für Gottes Pläne eingetreten, sind in den Riss getreten, wie es im Propheten Hesekiel heißt, Gott sucht jemanden, der in den Riss tritt. Da ist ein Riss und Gott sucht jemanden, der da einsteht, der da vor Gott im Gebet für die ganze Sache betet. Und bei der Fürbitte, wie wir es hier sehen und wie wir es in der ganzen Bibel sehen, das ist eigentlich ein Begriff des Neuen Testamentes, geht es eben nicht um mich, um mein Leben, um meine Situation, um meine Interessen, sondern um eine Situation oder um eine Not eines anderen. Mit der Not ich mich aber identifiziere, wo ich für die Not einstehen möchte, wo ich mich eins mache mit der Not, wo ich diese Not vor Gott bringe. Darum für bitte. Ich bete für jemanden, für eine Situation. Wir wissen das auch von Mose, wenn wir jetzt die Geschichte weiterlesen würden in der Wüstenwanderung, wie Mose immer wieder für das Volk gebetet hat, beten musste, sogar bereit war, von Gott selber verworfen zu werden, nur damit Gott sein Volk rettet. Mose war wirklich ein Beter. Gebet und Fürbitte sind keine Leistung. Sie sind auch nicht etwas, womit wir uns bei Gott etwas verdienen können. Gebet und Fürbitte ist keine religiöse Übung, die uns irgendwie befohlen wurde und der wir jetzt nachkommen müssen, sondern, und ich denke, das ist der Grundgedanke, wenn wir über Fürbitte sprechen, über Gebet grundsätzlich, Gebet und Fürbitte ist eine Kooperation mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir das mal von dieser Seite sehen, und so ist es auch richtig, so ist es auch biblisch, dann sieht die ganze Sache schon anders aus. Dass ich überhaupt mit Gott kooperieren darf, dass ich mit dem lebendigen Gott, der übernatürlich wirken möchte, der übernatürlich wirkt, der Dinge in Bewegung setzen kann, von denen ich gar nichts ahne, der Dinge verändern kann, die ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich mit diesem Gott kooperieren darf. Und nicht, weil es meine Idee ist, sondern weil es Gottes Idee ist, dass er sagt, Leute, ich brauche euch. Ich brauche jemanden, der in den Riss tritt. Ich brauche jemanden, der für diese Situation betet. Ich brauche Bodenpersonal, das in meinem Namen handelt. Dann ist das sowas von großartig. Dann ist das so ein Vorrecht aus meiner Sicht, dass uns das motivieren sollte zu sagen, ja Gott, ich möchte so jemand sein. Ich denke, der erste Punkt, den wir hier sehen, ist, dass Mose gar nicht erst Gott gefragt hat, Gott, soll ich jetzt auf den Berg gehen und beten? Ist das das Richtige? Macht das Sinn, dass ich da hingehe? Mose kannte die Macht des Gebets, er kannte seinen Gott und er wusste, wer er selber in Gott war. Und er wusste, jetzt braucht es einen Mittler, da im Tal kämpft mein Volk und oben im Himmel ist Gott. Und jetzt braucht es einen Mittler, der dazwischen tritt und der diese Verbindung macht. Ähnlich wie es Andreas sagte, Gottes Herz hat Gedanken, die er in unser Herz geben möchte. Und wenn wir uns mit Gott treffen, wenn wir mit Gott Verbindung aufnehmen, dann fließt etwas von Gott zu uns. Oder dann fließt etwas von unten zu Gott durch die Fürbitte und bewirkt, dass Gott handelt. Mose hat also gesehen, dass er einen Auftrag hat, dass er eine Berufung hat. Mose wusste, was für eine Identität er in Gott hatte, was sein Auftrag, seine Berufung in diesem Fall und überhaupt war. Er ging auf den Berg, um zu beten. Darum hat Fürbitte zunächst einmal etwas mit diesem Bewusstsein meiner Identität zu tun. Und ich hoffe, dass ihr meinen Gedanken da versteht. Man kann Gebet als etwas sehen, was, naja, ich kann jetzt nicht anders und jetzt rufe ich zu Gott und hoffe, dass er mir hilft. So kann ich Gebet schauen. Dieses Herr, bitte, bitte und ich komme und ich bin bedürftig und ich brauche dich. Also ist ja schön und gut, das stimmt ja auch. Aber da ist nur ein Teil der Medaille. Mose wusste, wenn ich auf den Berg jetzt gehe und bete, wird Gott handeln, einfach weil ich der Bote Gottes bin, der Botschafter Gottes. Ich bin ein Werkzeug Gottes. Und darum ist es so wichtig zu wissen, wer ich bin im Namen Gottes, mit Gott. Wir sind das Salz der Erde, sagt uns Jesus. Salz hat Wirkung. Salz macht einen Unterschied, wissen wir alle. Salz hat einen Einfluss. Und das haben wir als Kinder Gottes, wenn wir beten. Die Bibel sagt uns sogar, dass wir im geistlichen Bereich mit Christus in himmlischen Regionen sitzen. Und wenn wir mit ihm in himmlischen Regionen sitzen, so herrschen wir mit ihm, so bestimmen wir, was geschehen soll, so handeln wir im Namen Gottes. Physisch, körperlich sind wir noch auf dieser Erde, wir leben auf dieser Erde und das ist gut so, das hat Gott so bestimmt, aber wir regieren mit Christus im himmlischen Bereich. Zunächst einmal möchte ich habe übersehen, dass ich diese Stelle noch lesen wollte. Lukas 10, Vers 19 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das ist nicht nur ein Bitte, bitte Gott, mach, bitte, bitte Gott, hilf. Sondern Jesus selber sagt seinen Jüngern, die, die an ihn glauben, die, die zu ihm gehören: Ich habe euch Vollmacht verliehen über alle Gewalt des Feindes. Ihr dürft es in meinem Namen mit dem Feind aufnehmen, dem Feind gebieten, mit mir herrschen. Und jetzt Epheser 2, Vers 6. Und Gott hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Darum, wenn wir Fürbitte tun, sollten wir uns bewusst sein, wer wir sind. Ich sage es noch einmal, so grundlegend wichtig. Wir dürfen und sollen aus einer Siegerposition, aus einer Herrschaftsposition, aus einer Autoritätsposition, eben auf dem Berg, beten, wie es Mose getan hat. Und diese Autorität ist nicht etwas, was irgendwie da ist, sondern Gott hat sie uns ganz bewusst gegeben. Jesus hat gesagt: Siehe, ich gebe euch Vollmacht. Ich gebe euch Vollmacht. Bedeutet, ich gebe euch göttliche Macht, ich gebe euch göttlichen Einfluss, ich gebe euch durch eure Gebete auch schon nur die Gedanken, wie ihr beten sollt. Das heißt in Römer 8, Vers 26, der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Er gibt uns seine Gedanken in Bezug auf Autorität und in Bezug auf das, was wir beten sollen. Und bestimmt ist das hier bei Mose so der Fall gewesen. Wir sind also zum einen Gottes Bodenpersonal und Gottes Botschafter, sagte ich schon in Johannes 20, Vers 21. Das ist nach der Auferstehung von Jesus, da spricht er zu seinen Jüngern am See von Tiberias: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ein ganz wichtiger Vers. So wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, der Vater hat mich gesandt, um die Werke des Feindes zu zerstören. Vater hat mich gesandt, um Gottes Herrschaft hier auf dieser Erde zu verwirklichen. Natürlich war er Sohn Gottes, aber er sagt hier, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich gebe euch die Autorität, die der Vater mir gegeben hat. Ihr habt den gleichen Auftrag, den ich hatte vom Vater. Ihr setzt das fort, was ich angefangen habe. Und so war es auch. Fing mit den 12 Aposteln an, aber setzt sich bis auf den heutigen Tag hier mit uns fort. Wie großartig. Und dann heißt es im 1. Timotheusbrief in Kapitel 2, so ermahne ich, nun sagt der Apostel Paulus, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wie interessant! Wir dürfen für unsere Politiker beten, wie unsere Schwester das vorhin getan hat. Wir dürfen für, das ist Auftrag Gottes. Ich ermahne euch nun, dass ihr vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, sogar für Könige, die in hoher Stellung sind. Wo gibt's denn sowas als im Reich Gottes? Wir haben die Möglichkeit durch unsere Gebete, und es ist heute wichtiger als je zuvor, für unsere Politiker zu beten, dass sie weise Entscheidungen treffen. Gott sei Dank haben doch die meisten von ihnen beim Eid gesagt, so wahr mir Gott helfe, da habe ich mich gefreut. Hoffentlich beherzigen sie das auch und denken an diesen Eid, und das war nicht nur eine leere Floskel. Aber wir dürfen Autorität nehmen, weil wir Kinder Gottes sind. Wir haben eine Berufung, eben auch für Politiker zu beten, aber hier heißt es für alle Menschen. Wir dürfen für die Menschen um uns herum beten, die vielleicht Gott noch nicht kennen, und für Situationen im Leben dieser Menschen und so weiter. Also erstens merkt ihr, es geht darum zu wissen, wer bin ich? Welches ist meine Identität und welches ist mein Auftrag? Und überlegt mal, schon von diesem Standpunkt her macht dann Gebet schon mal viel mehr Spaß. Wenn ich mir bewusst bin, ich bin hier Werkzeug Gottes, Gott setzt mich ein, ich darf mit Gott kooperieren. Aber dann lesen wir hier, dass Mose den Stab Gottes in seiner Hand hatte und erhob. Sehr interessant, diese Sache mit dem Stab zu studieren. Wir haben nicht die Zeit dazu, aber schon im vierten Kapitel, also in 2. Mose 4, ist von diesem Stab die Rede, den Mose zufällig in der Hand hatte. Und Gott fragt ihn, was hast du in deiner Hand? Ja, einen Stab. Und diesen Stab macht Gott, das war seine Idee, macht Gott zum Werkzeug der Autorität, die er Mose gibt. Wenn wir dort nachlesen, wird dann dieser Stab zur Schlange, Mose fürchtet sich vor ihr, dann sagt Gott ihm, packe diese Schlange beim Schwanz und er tut das und plötzlich wird es wieder ein Stab. Es war der Stab der Autorität Gottes. Und mit diesem Stab hat Mose dann zum Teil die Plagen in Ägypten ausgelöst. Er erhob seinen Stab, er schlug mit seinem Stab und so weiter. Dann teilte er mit diesem Stab das Rote Meer. Dann schlug er mit diesem Stab auf den Felsen und der gab Wasser. Und diesen Stab der Autorität, der im Grunde, muss man sagen, der verlängerte Arm Gottes war, wenn man so sagen oder dieses Bild so gebrauchen darf, diesen Stab erhob nun Mose im Bewusstsein seiner Autorität. Also er hat nicht nur gewusst, wer er ist und welches sein Auftrag ist in dieser Situation, sondern er wusste, was für eine Autorität er hatte. Ich habe es schon vorhin angedeutet. Es war der Stab der Kraft Gottes. Es war der Stab der Wunder Gottes, seiner übernatürlichen Fähigkeiten. Gott war also mit Mose und gab ihm diese göttliche Autorität. Auch wir haben diese Autorität als Mitarbeiter Gottes. Ich sagte es schon, Jesus hat uns das gesagt. Er hat uns entsprechend gesandt mit dieser Autorität. Wir haben die Ausrüstung durch den Heiligen Geist, der Geist der Kraft ist, der Kraft Gottes nämlich. Wir kooperieren mit der höchsten Instanz, die es überhaupt gibt. In Johannes 14, Vers 13 sagt Jesus, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Jesus gibt uns also den Tipp, und nicht nur den Tipp, sondern sogar die Art und Weise, wie wir beten sollen. In seinem Namen. Und schon das zeigt uns, dass wir an der Stelle von Jesus in seinem Namen beten dürfen. Er ist im Himmel und er gebraucht uns, dich und mich, damit wir in seinem Namen, in der Autorität seines Namens beten können und sollen. Also ich muss mich in der Fürbitte zunächst einmal mit meiner Identität befassen, mit der Autorität, die mir Gott gegeben hat, aber letztlich natürlich mich mit seiner Absicht, mit seinen Gedanken und mit seiner Macht identifizieren. Wir wurden also von Gott autorisiert, seinen Plan. Und Gott hat sehr viele Pläne, auch hier in Hameln und Umgebung, in deinem Leben, in deiner Nachbarschaft, in dem Bereich, den Gott dir anvertraut hat. Gott hat Pläne und wir wurden von Gott autorisiert, diese seine Pläne zustande zu bringen. Die Pläne mit der Menschheit überhaupt, darum dürfen wir beten, dass Gottes Reich vorangeht, dein Reich komme. Gottes Pläne und Gedanken sollen verwirklicht werden und das dürfen wir mit begleiten, mit beeinflussen. Noch einmal, siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Aber in Matthäus 10, Vers 8 sagt dann Jesus auch zu seinen Jüngern, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Und damit sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit was für einer Selbstverständlichkeit und, ja, will ich sagen, mal Kühnheit Jesus das sagt. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. In dieser Kühnheit dürfen wir auftreten. Und darum, es macht richtig Appetit, wenn man das mal erlebt. Also mich haben diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die wir gemacht haben, auch in unserem Gebetskreis, wir treffen uns jeden Donnerstag zum Gebet, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, und ich könnte noch mehr davon erzählen, mich hat das sowas von motiviert, gerade wenn ich sehe, wie das Tag genau sogar eintritt. Ab dem Tag, ich sage es noch einmal wirklich, man konnte es nachvollziehen, ab dem Tag hat sich etwas radikal geändert, sowohl bei unserem Freund als auch bei dieser Frau mit den Albträumen. Also wir dürfen im Namen Jesu beten, wir dürfen sozusagen die Schlüssel des Königreiches Gottes in der Hand haben. Diese Schlüssel hat uns Gott, diese Schlüssel hat uns Jesus in die Hand gegeben, um in seinem Namen und in seiner Autorität auf dieser Welt zu handeln. Es ist interessant, dass sogar die Befehle, die Gott den Engeln gibt, mit unseren Gebeten zusammenhängen. Wenn wir beten, gibt Gott seinen Engeln Befehl zu handeln. Das können wir nachlesen in Daniel 10. Daniel hat gebetet und da ist ein Engel im Auftrag Gottes dann herabgekommen, wurde aber vom Dämon von Persien gehindert. Es ist interessant, wie dieser Engel dann Daniel das erzählt. Aber das Gebet von Daniel hat das ausgelöst. Also wir dürfen sogar Engel, die dienstbare Geister sind, die uns zur Verfügung gestellt werden von Gott, wir dürfen ihre Kraft, ihre Möglichkeiten, ihren Auftrag in Anspruch nehmen und wir lösen das aus durch unser Gebet. Das sollten wir nicht vergessen. Satan kann also gegen diese Waffe des Gebetes nichts tun. Er kann uns nur hindern, sie zu gebrauchen. Noch einmal. Satan kann gegen das Gebet nichts tun. Er kann uns nur hindern, es zu gebrauchen, und das tut er mit aller Kraft. Aber unser Gebet, unsere Fürbitte hat so eine göttliche Power, dass Satan Angst kriegt, dass Satan weichen muss. Und natürlich sehen wir das im Leben von Jesus ganz, ganz deutlich. Wie kann es auch anders sein? Der Teufel gibt also nicht freiwillig her, was er in der Hand hält. Nur wenn er dazu gezwungen wird. Nur wenn er dazu gezwungen wird. Und das geschieht im Gebet. Darum auch diese scharfen Ausdrücke. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Das ist diese ungeahnte Kraft der Fürbitte. Und ich predige das zunächst einmal mir, weil ich merke, dass ich mir das auch immer wieder bewusst machen muss. Ich muss mich selber immer wieder mal daran erinnern und darum habe ich gedacht, also das ist auch für mich eine gute Predigt. Aber ihr merkt, das ist eine andere Kategorie als nur dieses, oh Gott, bitte, bitte hilf. Und diese Kühnheit dürfen wir aufgrund der Bibel gebrauchen. Wir dürfen sagen, Herr, du hast gesagt, in deinem Wort steht das geschrieben und das will ich haben. Das will ich umsetzen, das will ich erleben, weil das in deinem Wort geschrieben steht. Also Identität und Autorität. Jemand hat gesagt, der Teufel lässt nur das los, was ihm genommen wird. Er macht das nicht freiwillig. Und wir kommen auch gleich drauf, er macht das auch nicht sofort. Kampf ist eben Kampf und das merken wir auch hier. Wir müssen ihm also immer wieder im Namen Jesu sagen, was ihm gehört und was ihm nicht gehört. Wir müssen dem Teufel sagen, worauf er keinen Anspruch hat, worauf er kein Recht hat. Da müssen wir ihn daran erinnern. Denn er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er guckt immer, wo er sich was klauen kann. Er ist ein Lügner, er ist ein Betrüger, er ist ein Dieb. Das sind alles Ausdrücke der Bibel. Und darum gibt er nur her, was ihm genommen wird. Und er muss daran erinnert werden, worauf er keinen Anspruch hat, wo seine Grenzen sind, weil er besiegt ist. Jesus hat ihn am Kreuz besiegt. Jesus hat ihn durch seine Auferstehung besiegt und den Tod inklusive, oder in erster Reihe den Tod. Am Kreuz wurde die Macht der Finsternis, die Macht des Bösen besiegt. Und das müssen wir dem Feind sagen. Wir haben die Autorität, weil wir die Identität haben, die Gott uns gegeben hat auf dieser Welt. Drittens aber stellen wir fest, dass Fürbitte auch ein Kampf ist. Und Kampf braucht Ausdauer. Mose war sich bewusst, dass Gebet nötig war, ganz klar. Sonst würde Israel unterliegen. Aber es war auch für ihn eben ein geistlicher Kampf. Der Kampf fand nicht nur unten im Tal statt, sondern eben auch auf dem Berg. Ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Gebet ist Kampf. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, lesen wir, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Mächten und Gewalten. Und darum wird dann in Vers 18 in dieser Waffenrüstung eben auch das Gebet erwähnt. Gebet ist ein Kampfesmittel, eine Waffe. Und diese Waffe dürfen und sollen wir gebrauchen, aber uns auch bewusst sein, dass Gebet mit Kampf zu tun hat. Mose mussten also die Arme gestützt werden, weil er müde wurde. Im Kampf, in Anstrengung, im Stress wird man müde, kann man müde werden. Also die Erhörung kam auch hier, merken wir, nicht sofort, sondern Mose brauchte Menschen um sich, er brauchte zwei Männer, die ihm halfen beim Beten. Und das zeigt uns, was auch schon auch im Neuen Testament dann letztlich steht, dass wo zwei oder drei eins werden, um was sie bitten, da will Gott antworten. Oder wo zwei eins werden, wo zwei oder drei heißt, versammelt sind in meinem Namen. Also das gemeinschaftliche Gebet hat dann nochmal eine besondere Verheißung, weil der Einzelne das oft alleine nicht schafft. Schon nur deswegen hat Gott uns Brüder und Schwestern zur Seite gegeben, damit wir anrufen können. Gott sei Dank gibt es heutzutage sogar Handys, wo wir anrufen können, oder Telefone und sagen, hilf mir beten, ich tue es schon so lange und ich komme nicht durch. Hilf mir. So wie es hier Mose erlebt hat. Und das ist biblisch, das ist legitim. Der Feind gibt nicht so schnell auf. Der Kampf ist oft hart und lang, erfordert Ausdauer, erfordert Geduld, erfordert vielleicht besondere Strategien durch den Heiligen Geist, erfordert Weisungen von Gott, wofür man jetzt beten soll. In einem Kampf gibt es ja alle möglichen Strategien, wo man voranrücken soll, was für Kräfte man einsetzen soll, was für Waffen man einsetzen soll und so weiter. Der eigentliche Kampf wurde also, wie wir es hier in Vers 11 gelesen haben, auf dem Hügel gefochten, ausgefochten. Der eigentliche Kampf wurde auf dem Hügel ausgefochten. Und es geschah, Vers 11, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Beter stehen an vorderster Front. Beter sind nicht nur Beiwerk. Beter sind nicht nur Unterstützer, sondern Beter greifen in die unsichtbare Welt ein. Und auch das, was heutzutage geschieht im Nahen Osten, erst recht im Blick auf Israel, ist in erster Linie, das sagen die Experten, das sage nicht ich, ein Kampf in der unsichtbaren Welt, ist immer noch, ich sagte es schon, das, was der Teufel von Anfang an mit diesem Volk vorhatte. Es zu vernichten, es zu hindern, das zu kriegen, was Gott ihm geben will, es zu hindern, dass Gott es gebraucht. Darum hat er versucht, auch Jesus schon als Baby auszuschalten. Darum hat er Jesus angefochten. Darum hat er alles dran gesetzt, nur damit Gottes Plan mit Gottes Volk und letztlich seinem Sohn, der Jude war, damit der Plan nicht zustande kommt. Die großen Siege werden nicht auf der Kanzel, sondern im Gebet errungen. Und nachher sammelt man nur noch die Beute auf der Kanzel oder sonst wo. Aber die eigentlichen Siege werden im Gebet errungen. Durch Fürbitte und geistlichen Kampf gibt also die Gemeinde den Ton an. Wir sind in dieser Welt als Gemeinde, als Kinder Gottes, um den Ton anzugeben, um zu sagen, wo es lang geht, im Namen Jesus, dem Feind selber, aber letztendlich auch in unserer Umgebung wirklich Gottes Gedanken umzusetzen, durchzusetzen. Matthäus 18, die Verse 18 bis 20. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, sagt Jesus. Und in Römer 15, Vers 30, auch ein sehr interessanter Vers, da sagt Paulus, oder er schreibt an die Gemeinde in Rom, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Dass ihr mit mir kämpft in den Gebeten. Gebet ist Kampf. Und ich komme zum Schluss. Gebet ist oder Fürbitte ist auch eine Wegbereitung. Dadurch, dass Israel nun die Amalekiter besiegt hat, war der Weg erstmal frei in das verheißene Land. Gebet und Kampf des Gebets ist eine Wegbereitung. Wenn wir Fürbitte tun, bauen wir eine Landebahn für ein Flugzeug. Ihr wisst, gerade im Dschungel oder in unwegsamem Gelände oder wo auch immer, wenn Flugzeuge hinkommen sollen, muss zunächst einmal eine Landebahn gebaut werden. Wenn ich mit dem Auto irgendwohin fahren will, dann muss eine Straße gebaut werden. Mein Bruder war Forststraßeningenieur, Konstrukteur und ich bin als Teenie dann oft mit ihm in den Wald gegangen, um ihm zu helfen bei der Planung der Straße. Da sind wir mitten durch den Wald, zum Teil durch gefährliches Gelände gelaufen, aber er hat geplant, dass dort der Weg laufen soll, damit das Holz dann aus dem Wald runtergebracht werden kann. Es musste ein Weg gebahnt werden oder es müssen Brücken gebaut werden, Tunnel gegraben werden. Es müssen Hindernisse ausgeräumt werden und das tun die Fürbitter. Die Fürbitter sind wie Bulldozer. Die Fürbitter sind wie Arbeiter, die da irgendwelche Felsen sprengen, damit man einen Weg bauen kann. Woher ich diesen Gedanken habe? Natürlich aus der Bibel. In Lukas 3, Vers 4 und 5 sagt Jesus als Zitat aus dem Alten Testament, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg, damit er kommen kann. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. So versteht Gott Fürbitte, Wegbereitung, damit Gott kommen kann. Gott muss handeln, aber ich bereite den Weg in der Fürbitte, in Kooperation mit ihm. An die Kolosser schreibt Paulus Kapitel 4, Vers 3, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Hä? Betet, damit Gott uns eine Tür öffne? Wie kann Gott nicht alles? Kann Gott nicht Türen öffnen? Doch, aber er möchte, dass wir beten. Und durch unsere Gebete werden Türen geöffnet. So sagt es Paulus hier, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne. Das ist genau das, ich bin ein Wegbereiter Gottes. Wie großartig, dass wir mit Gott kooperieren können. Dass wir in dieser Erwartung auch beten dürfen, ich bereite den Weg und dann kommt Gott und handelt und setzt seine Gedanken durch. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss mit ein paar Tipps, die ich auch mir immer wieder geben muss, weil ich weiß, wie sehr man vom Gebet abgelenkt wird, auch ich, und wie sehr man nur schnell, schnell für eine Sache betet. Nimm dir bewusst Zeit, um Fürbitte zu tun. Führe am besten eine Gebetsliste. Ist sehr hilfreich, dass man nicht nur einfach spontan für Dinge betet, sondern auch an Dingen dranbleibt und hake ab, was Gott erhört hat. Ganz wichtig, bete konkret im Glauben, einfach weil Fürbitte und im Bewusstsein und in der Erwartung, dass Fürbitte einen Unterschied machen wird. Bete in diesem Glauben, aber eben auch im Bewusstsein deiner Autorität. Vertraue darauf, dass Gott handeln wird. Du betest nicht zu einem Menschen, du betest nicht zu irgendeiner undefinierbaren Energie. Nein, Gott bewahre. Wir kennen den lebendigen Gott und bete im Vertrauen, dass er handeln wird. Und bete zusammen mit anderen Menschen. Darum hat Gott die Gemeinde auch vor Ort gesetzt, damit die Gemeinde sich zum Gebet versammelt, damit die Gemeinde auch in der Stadt, an dem Ort, Dinge verhindert, die der Feind tun will und Dinge umsetzt, die der Feind verhindern will. Und darum ist zu verstehen, wenn die Bibel uns sagt, wenn einmal der, der hindert, weggenommen sein wird, wenn einmal die Gemeinde entrückt sein wird von dieser Erde, und wir warten jeden Tag darauf, dass Jesus kommt, um seine Gemeinde zu entrücken, dann wird hier das Chaos ausbrechen. Unter anderem deswegen, weil die Beter nicht mehr da sind, weil das Salz nicht mehr da ist. Dann ist es unbeschreiblich, was für eine Zeit auf diese Erde zukommen wird. Wir müssen nur die Offenbarung lesen. Die 7 Jahre große Trübsalzeit. Das kann nicht zustande kommen, solange die Beter da sind, weil sie das hindern. Aber wenn der Feind mal freien Raum hat, zu tun und zu machen, was er will, dann wehe denen, die noch auf dieser Erde sind. Lasst uns unsere Identität in Anspruch nehmen, lasst uns die Autorität, die uns Gott gegeben hat, gebrauchen. Lasst uns uns bewusst machen, dass Gebet auch Kampf ist, Ausdauer braucht. Aber Gebet ist auch eine Wegbereitung, dass Gott kommen kann. Und so wünsche ich mir und uns allen, dass wir eine neue Motivation, neue Kraft bekommen, nicht nur nach dem Motto, und ich komme noch einmal darauf zurück, wir sollten mehr beten, sondern ihr seht, unter diesen Voraussetzungen fragen wir uns, wo ist das nächste Problem, das ich angehen kann? Wo ist das nächste Werk des Feindes, das ich im Namen Jesu bekämpfen darf? Nicht in menschlichem Übermut, sondern im Auftrag Gottes. Gott gibt uns Aufträge, wo wir wie handeln sollen. Aber wir sind sein Bodenpersonal. Gott rüste uns reichlich damit aus, dass unsere Gebete und unser Leben letztlich immer effektiver werden für seine Interessen und sein Reich. Vater, wir müssen diese Gedanken doch immer wieder nochmal sacken lassen. Weil diese Dinge, die du über uns aussprichst, fast unglaublich sind. Wie sollten wir arme, kleine, geringe Menschen deine Werkzeuge sein? Ja, wir sind es, weil du uns das sagst, weil du uns gebrauchen willst. Und ich kann an dieser Stelle nur um Vergebung bitten, dass wir uns oft so gering schätzen. Wir sollen zwar demütig sein, aber nicht in falscher Weise. Dort, wo du uns Autorität gibst, dort, wo du uns Aufträge gibst, dort ist Geringschätzung nicht am Platz. Dort dürfen wir in deinem Namen handeln. Dort dürfen wir in deinem Namen gebieten. Und Herr, ich bete, dass du mich und meine Geschwister hier und auch die, die am Bildschirmen zusehen, uns diese Wahrheiten neu ins Herz schreibst, uns durch deinen Geist in seiner Fülle neu ausrüstest, uns die Freude und den Willen und die Erwartung schenkst, dass du durch uns handeln wirst, durch unsere Fürbitte, die eine ungeahnte Kraft hat. Und darum hilf uns, Gott. Hilf uns, leite uns, rüste uns immer wieder neu aus und hilf uns, dass wir auch nah an deinem Herzen bleiben, um deine Aufträge zu verstehen. Das bete ich im wunderbaren Namen Jesus. Amen.